Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Brettspiel-News-Podcast hier aus der Halle in Essen. Wir sind am Stadt Herne-Stand, sind Partner von der Stadt Herne und von dem Spielezentrum. Und ich freue mich ganz herzlich, den Erik zu begrüßen, der bei Wurmgold nächstes Jahr sein erstes Spiel veröffentlichen wird. Grüß dich.
So sieht das aus. Hallo, grüß dich. Schön, dass ich da sein kann.
Ja, eine Person aus unserem Team kam zu mir gerannt und sagte, Mensch, das Spiel, das müsst ihr unbedingt vorstellen, das ist wirklich interessant, ich habe es mal ausprobiert. Und da haben wir gesagt, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Und da haben kurzfristig noch einen Termin reingeschoben. Und wie bist du, beziehungsweise ihr habt das ja mit mehreren Personen entwickelt, das Spiel, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, überhaupt das Spiel zu entwickeln?
Also, wir haben das zu dritt entwickelt mit meinen beiden Kollegen Cornel und Henneke. Das war schon vor 4 Jahren. Wir sind Arbeitskollegen und hatten da so ein bisschen Zeit und haben überlegt, wir könnten doch mal, weil unser gemeinsames Hobby Brettspiele ist, ein Spiel entwickeln, was wir eigentlich gerne spielen würden mal und was wir uns gerne ins Regal stellen. Und das ist jetzt dabei rausgekommen. Believe in me, please.
Ja, okay, cool. Und wie seid ihr da rangegangen? Als ihr gesagt habt, wir wollen jetzt ein Spiel machen, wie war dann das Brainstorming?
Bei uns stand das Thema tatsächlich im Vordergrund. Also nicht die Mechaniken, sondern das Thema. Ich finde es toll, wenn ein Spiel immersiv ist. Also wenn man das Gefühl hat, das Thema ist nicht austauschbar. So. Und ich bin sehr großer Fan von Terry Pratchett, wenn das jemand kennt, und Monty Python und dieser Art von Humor. Ich wollte ein lustiges Spiel machen, was um Götter geht. Und bei unserem Spiel spielt man Götter, die versuchen, Gläubige für sich zu gewinnen, indem sie behaupten, für bestimmte Naturphänomene verantwortlich zu sein. Und die Idee war, dieses Thema als Überbau zu nehmen und zu schauen, wie kann man Mechaniken benutzen, die das Thema bespielen. Und das findet sich jetzt bei Believe in Me wieder.
Hört sich schon mal faszinierend an und auch unverbraucht auf jeden Fall. Und die Herangehensweise ist ja auch nicht ganz üblich. War es denn schwer, einen Verlag zu finden? Weil oft, sage ich mal, behalten sich die Verlage ja vor, gerade das Setting nochmal auszutauschen, wenn halt sie das Gefühl haben, markttechnisch läuft, wird das nicht laufen. War das deswegen schwerer, einen Verlag zu finden?
Das war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, sage ich mal. Wir sind da sehr naiv drangegangen. Wir hatten den ersten Prototypen ganz rumpelig mit irgendwelchen Grafiken zusammengebastelt irgendwie und haben uns vor 4 Jahren bei der Messe bei verschiedenen Verlagen einfach angemeldet und gesagt, hallo, wir sind Neulinge, wir würden gerne mal unser Spiel vorstellen. Habt ihr Zeit? Und dann haben wir überall so halbe Stunden Slots bekommen und haben unser Spiel da vorgestellt, in ganz kleinen Kämmerchen mit schlechtem Kaffee. Und die Erfahrung war wirklich sehr unterschiedlich. Also das war von sehr interessiert bis zu gelangweilt, bis zu Menschen, die gesagt haben, ja, erzählt uns mal nicht so viel über den Flavor und über die Immersion. Wisst ihr, am Ende machen wir das dann einfach mit Autos anstatt mit Göttern. Und dann haben wir halt gesagt, ja, aber dann halt nicht mit uns, leider. So, und dann sind wir Gott sei Dank zu Wurmgold in ein ähnlich kleines Kämmerchen gegangen. Und die sind total drauf abgefahren. Die waren super nett und wir haben sofort gemerkt, wir matchen. Und die haben gesagt, das ist eine geile Idee, ein super Thema. Hier ist der Vertrag.
Wahnsinn. Also wart ja ein bisschen schon auf der Suche und habt dann den richtigen Partner jetzt gefunden, um das Spiel umzusetzen.
Ja. Die haben uns ganz tolle Impulse gegeben, wie man das noch verbessern kann. Und da haben wir jetzt auch die letzten Jahre tatsächlich genutzt, um es so zu streamlinen und so viele Kanten abzuschleifen, dass es jetzt sehr, sehr gut gebalanced ist. Also die letzten beiden Jahre war das Spiel eigentlich fertig und wir haben uns nur ums Balancing gekümmert.
Okay, habt ihr dann, wie viele Partien habt ihr da ungefähr gespielt beim Testen? Kannst du das überschauen?
Diese Zahl kann ich nicht aussprechen, die würde zu lange dauern. Ich weiß, wir haben über Tabletop-Simulator viel gearbeitet, weil es ja in der Corona-Zeit auch war. Da konnten wir uns nicht so oft sehen. Und also Hunderte. Also ich kann es wirklich nicht zählen, wie viele Partien wir gespielt haben.
Okay. Hast du denn heute immer noch Spaß daran, das zu spielen?
Ich spiele es jetzt seit 3 Tagen, den ganzen Tag, im 1,5-Stunden-Rhythmus. Und ich muss sagen, es ist immer wieder total witzig, weil die Leute halt einfach lachen am Tisch. Ja? Also ich glaube, ich hätte nicht so viel Spaß, wenn es so ein Grübelspiel wäre, wo jeder so vor sich hin grübelt und irgendwie so vor sich hin puzzelt. Aber die Interaktion bei dem Spiel ist so hoch, dass man einfach immer in lachende Gesichter sieht. Und das macht total Spaß die ganze Zeit.
Super, hört sich richtig, spannend an. Dann wollen wir für diejenigen, die jetzt nur zuhören, wir werden dieses da auch als Video veröffentlichen, diesen Podcast. Das heißt, ihr könnt dann auch das euch anschauen mit Videobild. Aber wir versuchen es so zu beschreiben, dass dann eben das auch über den Ton wiedergegeben wird.
Ja.
Was macht man denn hier im Spiel überhaupt?
Also, ich habe ja schon erwähnt, man spielt Götter, die um die Gunst von Gläubigen ringen und versuchen, Gläubige in ihr Reich zu bekommen. Das tun sie, indem sie behaupten, für bestimmte Naturphänomene verantwortlich zu sein. Wenn sie das schaffen, kommen Gläubige zu einem. Die Gläubige sind am Ende die Siegpunkte des Spiels. Der Twist ist, die Gläubigen sind aber auch die einzige Ressource des Spiels. Das bedeutet, man muss die zwischendrin auch immer wieder opfern, um seinen Gott weiter auszubauen und um die Mitgötter einzubremsen. Es ist ein sehr interaktives Spiel, ein sehr konfrontatives Spiel, das muss man wissen. Man piesackt sich gegenseitig und man geht vielleicht nicht als Freunde vom Tisch wieder weg, wenn man es zu hart spielt. Das muss man vorher wissen, aber das ist gewollt. Das pusht das Spiel auch die ganze Zeit. Wir wollten halt ein Spiel machen, was wenig Downtime hat, wo man nicht so alleine vor sich hin puzzelt, sondern wo man eine gewisse taktische Tiefe auch hat, immer wach sein muss, immer gucken muss, was die anderen machen und auch immer gucken muss, dass man, was man selber irgendwie gerade, was selber mit einem passiert, wenn die anderen etwas tun, was aber auch Spaß an den Tisch bringt. Das war uns total wichtig und ich glaube, das ist uns eigentlich ganz gut gelungen. Im Prinzip ist es ein wilder Mix aus verschiedenen Mechaniken, die wir alle gut finden, wo wir alle Fans von sind. Wenn man Vielspieler ist, wird man das alles super schnell verinnerlichen. Es ist ein bisschen Tableau-Building. Es ist ein bisschen Deck-Building. Es ist ein bisschen Worker-Placement. Wir haben so einen verdeckten Stichmechanismus mit eingebaut. Und all das zusammen ist extrem verzahnt mit einer, wie wir finden, sehr, sehr gelungenen grafischen Darstellung. Wir haben die Illustratorin, die auch Pagan bei Würmgold gemacht hat. Das wird man vielleicht kennen, das Spiel. Für uns gewinnen können, die Maren. Und die hat so eine tolle Arbeit gemacht. Wir sind ganz, ganz begeistert und happy, wie es jetzt geworden ist.
Wie ist denn so ein Rundenablauf hier bei dem Spiel?
Das haben wir versucht, einfach zu halten und die Komplexität über die Karten zu triggern. Das bedeutet, der Rundenablauf ist mega easy. Man sieht ja hier, jeder hat so ein Tableau vor sich liegen. Und wenn man dran ist, passiert Folgendes. Man muss einfach nur drei Sachen machen. Das erste ist, sein Tableau abhandeln anhand dieser kleinen Zahlen, die man hier sieht. Das ist im Prinzip so eine Art Einnahmerunde. Ne? Also so, da kriegt man irgendwie neue Gläubige. Man hat aber auch vielleicht negative Sachen, die passieren. Also man handelt einfach sein Tableau ab. Das geht relativ schnell. Und dann hat man immer zwei Aktionen zur Verfügung. Die Aktionen erkennt man immer an diesem kleinen Blitzsymbol. Die sind auf dem Tableau verteilt. Die sind aber auch vor allem auf den Handkarten. Das heißt, man macht dann zwei Aktionen, danach zieht man Karten nach und der nächste Spieler ist dran. Wenn jeder Spieler einmal dran war, dann wird eins dieser Phänomene aufgedeckt. Und das ist der Kern des Spiels. Da passieren eben Dinge wie zum Beispiel ein Waldbrand oder ein Vulkanausbruch.
Ja.
Alle Götter versuchen jetzt zu behaupten, ich bin für diesen Vulkanausbruch verantwortlich. Das machen sie, indem sie Karten von ihrer Hand verdeckt vor sich ausspielen. Der erste Spieler beginnt, legt die erste Karte verdeckt vor sich ab und sagt laut Amen. Dann kommt der nächste Spieler, sagt Amen, der nächste Spieler Amen. Das geht so lange reihum, bis ein Spieler sagt, nee, ich passe. Dann spielen die anderen Spieler weiter, Amen, Amen, Amen. So lange, bis alle bis auf einen gepasst haben. Und dann werden die Karten umgedreht. Und jede Karte generiert ein gewisses Maß an Wahrheit. Wir wissen ja heutzutage, Wahrheit ist relativ. Deswegen schaut man hier, man hat so ein eigenes Deck aus Wahrheitskarten und es gibt so ein allgemeines Deck hier aus diesen Karten, die generieren hier oben links auch ein gewisses Maß an Wahrheit.
Ja.
Und man deckt dann die Karten um und derjenige, der die meiste Wahrheit generiert, gewinnt dieses Phänomen, darf das unten bei sich anlegen. Und jetzt kommt ein Clou. Er darf dann eins seiner drei Körperteile manifestieren. Dieser Gott ist noch so jung und so unerfahren, dass er noch gar nicht seinen Körper manifestiert hat. Und so ein Götterkörper besteht aus Kopf, Brust und Beinen.
Mhm.
Und man darf sich dann eine Körperkarte aussuchen, anhand der Gesinnung, die das Phänomen hatte. Dies ist jetzt ein zorniges Phänomen.
Ja.
Das heißt, man darf sich jetzt eine zornige Karte aussuchen. Man sagt, ich möchte jetzt zum Beispiel meinen Kopf manifestieren. Jetzt zieht man so lange Karten vom Stapel, bis der erste Kopf kommt. Die sind natürlich noch nicht gemischt Aber hier würde jetzt ein Kopf kommen, dieser Kopf, den würde ich jetzt manifestieren. Und jetzt bin ich Gabi schon mal.
Okay.
Gabi ist zornig, deswegen bekommt sie jetzt dieses Plättchen und ist zornig. Die drei Gesinnungen wirken sich tatsächlich auf die Spielweise aus.
Ja.
Ein zorniger Gott hat mehr aggressive Fähigkeiten.
Okay.
Ein sanftmütiger Gott hat mehr defensive Fähigkeiten. Und ein chaotischer Gott ist so ein bisschen was von allem.
Ja.
Und er besitzt den einzigen Würfel des Spiels, den wir haben, den Chaoswürfel. Den darf er beim Abhandeln seines Tableaus würfeln. Und da passieren entweder gute Sachen für ihn oder vielleicht auch mal eine schlechte Sache.
Okay. Okay, und das wird dann zufällig halt gezogen, welcher Kopf, und das entscheidet dann, was man für eine Art von Gott ist.
Genau, es ist aber auch taktisch, denn jeder Körperslot gewährt einem einen Vorteil, solange es zu sehen ist. Also, der Kopfslot gewährt einem, dass man eine starke Wahrheit 7 in seinem Deck hat.
Ja.
Wird der Gottkopf jetzt manifestiert, ist das abgedeckt. Das bedeutet, okay, die 7 geht raus aus dem Deck. Aber man bekommt einen anderen Vorteil, denn ab jetzt darf man auf 7 Handkarten nachziehen, anstatt auf 6.
Okay.
Und so hat jedes Körperteil einen Vorteil, solange es noch nicht manifestiert ist. Und diesen Vorteil verliert man, wenn man manifestiert. Man gewinnt aber einen anderen, manchmal stärkeren Vorteil dadurch.
Das okay.
heißt, man muss immer so taktisch abwägen, möchte ich jetzt zu diesem Zeitpunkt zuerst Kopf, Brust oder die Füße manifestieren?
Okay, echt witzig hört sich das an.
Genau.
Dass man hier quasi so ein, man hat so ein Tableau vor sich, wo man seinen Charakter darstellt. Das ist natürlich ein bisschen zufällig, weil man ja die Karten zieht.
Mhm.
Aber es ist schon witzig.
Und die sind auch nicht nur Grafik. Also man sieht zum Beispiel bei Gabi, bei dem Gabi-Kopf, der hat oben so ein kleines Symbol als Kopfbedeckung.
Ja.
Das ist in den anderen Karten auch, also hier zum Beispiel, das heißt Geschmeide. Und dieser Gott hat logischerweise einen Schwanz. Das heißt, also die Götter, die Körperkarten sind nicht nur reine Grafik, sondern auch Spielelement. Denn diese Attribute, die finden sich in anderen Karten wieder, nämlich in den Geboten. Zu einem gewissen Zeitpunkt im Spiel läuft nämlich dieser falsche Prophet durchs Reich und wandert von Gott zu Gott und meißelt verrückte Gebote in die Welt. Das sind kleine Regeländerungen, an die sich jeder Spieler halten muss.
Okay.
Also da könnte zum Beispiel drinstehen, alle Götter mit Kopfbedeckung oder alle Götter mit Schwanz dürfen jetzt eine Handkarte weniger nachziehen.
Ah, okay. So,
das heißt, da muss man versuchen, dieses Gebot wieder zu zerschmettern. Oder es steht drin, alle sanftmütigen Götter können ab jetzt keine Reliquien mehr ausspielen. Da muss man versuchen, seine Gesinnung zu ändern, wenn man das nicht möchte. Also das heißt, man muss immer taktisch abwägen, wie ändere ich meine Situation gerade so, dass es für mich optimal wird.
Okay, man muss also immer wieder spontan entscheiden, was mache ich jetzt als, was ist das Beste für mich jetzt aus der Situation, die sich für mich gerade ergibt.
Genau. Du kannst eigentlich nicht zu weit vorausplanen, weil die anderen Spieler dir deinen Plan wahrscheinlich kaputt machen werden.
Okay.
Du musst immer wieder situativ reagieren auf das, was gerade auf dem Tisch passiert ist.
Ja. Schön. Das hört sich auf jeden Fall nach einem sehr, nach einem Spiel an, wo man sehr viel miteinander interagiert.
Kann absolut, das? Absolut.
Okay.
Das war das Ziel.
Cool. Und hier sind jetzt noch diese kleinen gelben Miepel, das sind dann die Gläubigen wahrscheinlich.
Das sind die Gläubigen, genau. Die sind am Anfang in einem, in so einem Säckchen, in einem heidnischen Haufen. Die haben noch keine Religion, die sind noch unentschieden. Und die muss man versuchen eben für sich zu gewinnen. Und die sind am Ende Siegpunkte und aber auch, wie gesagt, die einzige Ressource des Spiels.
Ja.
Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Reliquie ausspielen will hier auf seinem Tableau,
ja,
dann muss man eine gewisse Anzahl opfern, um das überhaupt, um diese Karte überhaupt ausspielen zu können.
So. Ja.
Das ist so ein bisschen der Clou daran.
Okay. Und jetzt hattet ihr, glaube ich, gesagt, im Herbst nächsten Jahres wird es voraussichtlich erscheinen.
Also auf jeden Fall 2026. Wann genau, wissen wir noch nicht. Spätestens zur Messe hier, zur Spiel 26, werden wir es verkaufen.
Okay, dann wird es aber wahrscheinlich vorher noch bei irgendwelchen Events auch mal zum Ausprobieren angeboten, wie auf das Spiel auch.
Ganz sicher.
Wo Würmgold dann aufschlägt, um das dann selber mal auszuprobieren.
Also das ist schon das fertige Material. Wir haben schon einige Exemplare gedruckt, die jetzt an Content Creator und Influencer rausgehen zum Testen. Das heißt, es wird auf jeden Fall jetzt irgendwo auftauchen, immer mal wieder. Und man kann auch beim Verlag fragen, ob man ein Rezi-Exemplar bekommen kann. Das ist bestimmt möglich. Und genau, wir feilen noch an den kleinen Ecken jetzt rum, korrigieren alle Fehler, die wir jetzt noch finden. Und dann wird es nächstes Jahr auf jeden Fall in dieser Materialqualität rauskommen.
Also sieht jetzt schon sehr fertig aus, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es ein Vorexemplar ist, würde ich es halt gar nicht denken.
Genau.
Super. Ja, dann danke ich dir für deine Zeit. Und dann wünsche ich dir dann viel Erfolg mit deinem Erstlingswerk.
Super. Ich bedanke mich für die Zeit und noch eine schöne Messe euch.
Ja, danke schön. Und dann vielen Dank fürs Zuhören und für alle, die bis jetzt dran geblieben sind. Da gebt uns doch auch eine gute Bewertung und empfehlt uns immer weiter. Und schaut euch das Spiel mal an. Das sieht wirklich spannend aus. Bis dann.
Glaubt
ciao.
An uns. Danke. Tschüss.